Da waren wir noch ein richtiger Back-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und somit letzten Folge in 2021 Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und der Mann, der gerade so traurig guckt, ist David Haas. Hallo, lieber David.
Hallo, hi. Ja, es ist auch traurig, das letzte Mal für dieses Jahr, oder? Ach Mensch.
Ja, aber ich denke, es war ein gutes Jahr.
Ja, total, auf jeden Fall. Es war ein spannendes Jahr, es war ein tolles Jahr, schönes Jahr.
Ja. Trotz Corona.
Ja, ich würde sagen, wir haben das Beste daraus gemacht, oder?
Also, auf jeden Fall.
Hilft ja alles nichts. Think positiv.
Menschen sagen wir. Jetzt hört mir hier wenn man das TH richtig aussprechen würde, dann.
Jetzt hört mir hier aber der Motivation-Podcast hier. Think positiv. Good vibes.
Ja, und wir werden heute auch etwas sentimental, nehme ich an, weil wir haben uns vorgenommen, heute mal die, wie viele Folge waren es? 45 Folge in 2021 Revue passieren zu lassen. Ein kleiner Jahresrückblick im Podcast und ein bisschen drüber hinaus. Was war für dich das Podcast-Highlight 2021?
Ich wollte nur kurz sagen zum Jahresrückblick, also wir reihen uns jetzt in eine Reihe ein mit Markus Lanz, der große Jahresrückblick, Günter Jauch, der große Bilder, Menschen, Emotionen und Nachtschicht, Ingmar Grimmer und David Haas, der große Jahresrückblick. Finde ich gut. Wollte ich immer mal machen.
So, aber ich mache das immer gerne. Ich finde, Weihnachten und so Jahresende ist immer so eine Zeit, wo man einfach auch mal zurückschauen kann.
Ja.
Nicht sentimental, aber dankbar für alles, was war. Und es war brutal viel dieses Jahr. Und eine Folge widmen wir und dann geht es auch wieder vorwärts.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich zwischen der Jahre, also zwischen Weihnachten und Neujahr, ist bei mir immer so ein Reflektier-Rückblick-Zeit. Da habe ich halt Zeit, sorry Bäcker, aber ist für mich tatsächlich immer so, wo ich echt viel drüber nachdenke, was war denn so und was hat man denn so geschafft. Was mir ganz krass war, ich wurde ja Anfang 2020, wurde ich ja Papa und da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, so dass jetzt ja ein neues Jahrzehnt ist. Dann habe ich mir mal so überlegt, hey, wo war ich denn 2010? Und das war mal so krass, weil ich dann gemerkt habe, so okay, krass, das, also was in 10 Jahren alles passiert ist, das finde ich immer so krass, wenn man sich da mal, ein Jahr ist so, naja, okay, aber wenn man mal wirklich so 10 Jahre zurückguckt, das ist schon abgefahren, was da alles so passiert.
Vor 10 Jahren bist du knallrot auf unserem Sofa gelegen auf Greta.
Richtig, und hatte die komische Streife von dem blöden Sofa auf dem Rücken. Ja, also da ist schon einiges passiert in der Zeit. Aber du, was war mein Highlight? Ich kann es dir gar nicht sagen, also Ich finde es cool, dass wir so eine Community mittlerweile haben, wo man einfach coole Tipps auch gegenseitig sich abziehen kann so und einfach auch bekommt und sich so ein bisschen austauscht. Unsere Gäste waren großartig. Unser Ausflug auf Backofenfest war auch echt cool und war echt unterhaltsam. Also von dem her würde ich sagen, unser Podcast ist eine tolle, bunte Kiste, die wo immer was dabei ist und eine schöne Reise wert auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja, ich finde auch, also ich fand die Mischung so, wenn ich jetzt mir die Folge so angucke, wir haben es ja ein bisschen vorbereitet, da finde ich die Mischung so cool. Also wir haben so mega spannende Gäste kennengelernt, aber wir haben, also es hat dann immer wieder auch Spaß gemacht, wenn man 1, 2 Gäste gehabt hat, wieder eine Folge zu zweit aufzunehmen und einfach zu labern. Abzuschweifen, zu labern. Ja. Und wie du sagst, auch das Feedback und was so aus der Community kam, war natürlich auch überwältigend.
Ja, total.
Ja, wir fangen mal an. Soll ich erstmal noch die Feedbacks für diese Runde abarbeiten? Ich habe heute zur Feier des Tages, weil es die letzte Folge ist, 4 Stück dabei.
Oh, wow.
Aber das 2 davon sind ganz kurz. Genau, und zwar 1 von der Alexandra, die auf die Folge, die relativ lang war, 1:15 oder sowas, war glaube ich das Food-Foto, wo man viel Abschweifungen hatte, geschrieben hat, endlich mal wieder eine schöne Laberfolge. Klasse, hat mir in letzter Zeit etwas gefehlt. Also das ist ja auch unsere Entwicklung gewesen dieses Jahr hin zum Laber-Podcast. Und dann eine E-Mail, die mich öfters erreicht hat, auch über Facebook und Co. Der Postillon hat einen Artikel verfasst zum Thema Joshua Kimmich spaltet die Gesellschaft weiter, indem er Butter unter das Nutella macht.
Endlich sagt's mal jemand, das ist ja auch so. Spalte die Gesellschaft mit Butter unter Nutella.
So, und dann noch zwei ausführlichere Feedbacks, und zwar das eine kam ganz aktuell erst gestern rein, und das ist an dich gerichtet, lieber David, und zwar geht es ums Thema Bienen.
Echt?
Hast du nicht gelesen? Hab ich
nicht gelesen, ne?
Okay. Genau, und zwar hat die Monique uns geschrieben, dass sie viel Spaß hat mit euch und uns erst jetzt entdeckt hat und gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll, nachdem sie uns die ganze letzte Woche durchgehört hat und jetzt bei der aktuellen Folge angekommen ist. Und sie schreibt dir: Bienen sind ein super tolles Hobby. Mein Mann kam damit auch mal um die Ecke und ich sagte, mach doch, solange du mich damit in Ruhe lässt. Gesagt, getan. Als sie da waren, war ich so schnell dabei, dass ich auch mit zu den Kursen gegangen bin. Okay, in den Imkerverein bin ich nicht eingetreten. Das hätten die älteren Herren im Bayerischen Wald, glaube ich, nicht so ganz gut gefunden. Aber die Bienen standen bei uns im Garten und es war einfach herrlich. Ja, es ist Arbeit, aber angenehm und nicht ständig. Ich habe noch nie so viel mit Honig gekocht und gebacken. Leider konnten wir die Bienen bei unserem Umzug nach NRW nicht mitnehmen. Das bedauere ich nach über 10 Jahren immer noch. Also trau dich, es ist ein super schönes Hobby. Okay. PS, danach schmeckt leider kein normaler Honig aus dem Supermarkt mehr.
Okay.
Das ist wie immer, wenn man selber sich mit Kaffeemacher beschäftigt oder mit Brotbacke, dann schmeckt wenig anderes absolut, noch, zumindest qualitativ.
Aber für das zu dem Thema, mein Plan ist jetzt der, ich werde nächstes Jahr einen befreundeten Imker begleiten. Einfach, wie bereitet man alles vor, wie ist das dann in der Hauptsaison Mai, Juni? Und werde mir einfach mal das Jahr lang mit ihm beschäftigen. Er hat mich schon eingeladen, finde ich total cool. Und dann ist die Überlegung dann fürs Jahr drauf, selber zu machen. Aber ich brauche da erstmal die Erfahrung und will da erstmal über die Schulter gucken, bevor ich mir da selber so was ans Bein bind, wo ich dann sage, so, keine Ahnung, jetzt probieren wir mal. Und das sind ja immer noch Lebewesen, an denen man da ausprobiert. Und von dem her finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man sagt, hey, ich schaue mir das erstmal an ein Jahr und dann, ja.
Ja, klingt total sinnvoll.
Ja, genau. Also die Idee ist schon nicht gestorben. Die ist nach wie vor noch in meinem Kopf.
Und dann noch ein ganz tolles Feedback von der Verena mit dem Betreff ganz schön bewegt. Sie schreibt unter anderem, dass ihr Mann im Garten ein Backhaus hat oder schon immer, gebaut hat, Entschuldigung. Und sie war dann dafür zuständig zu gucken, wie man da drin Brot und anderes backen kann. Und sie hat ein sehr dickes, umfangreiches Brotbackbuch von ihrer Mutter dann daraufhin geschenkt gekriegt und es flog nach zweimaligem Durchschauen in die Ecke. Und ich dachte, da muss was Einfacheres her. Dann kam man ja einfach nicht um das Hohenloher Backbuch herum. In jedem Buchladen habe ich es gesehen und dann ein totaler Impulskauf von mir. Hatte ich es zu Hause und habe losgebacken. Dann daraufhin hat sie auch unseren Podcast angefangen zu hören und am Anfang nur die Folge mit Backtipps, dann auch immer öfter die Ofenbänkle-Folge. Und sie schreibt, ihr beschreibt genau den Zeitgeist junger Existenzgründer, aber auch von jungen Menschen, die nun an der Reihe sind, Betriebe zu übernehmen und zu gestalten. Und sie ist mit ihrem Bruder Steffen genau in der gleichen Situation, weil sie übernimmt oder hat im Sommer diesen Jahres die Gärtnerei von ihrem Vater übernommen. Das ist eine ganz kleine Gärtnerei in Neuenstein. Und sie sind schon seit den 60er Jahren Marktbeschicker auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Hall, eine kleine Gärtnerei. Sie verkauft ausnahmslos Gemüse, welches auf ihre eigenen Felder wächst. Das finde ich auch ziemlich cool. Im Sommer ist das Angebot riesig und im Winter müssen wir schauen, wie wir unser Sortiment interessant gestalten können. Wir erleben aber eine große Dankbarkeit für die Art und Weise, wie wir unser Gemüse anbauen. Geprägt ist das vor allem durch unseren Vater, der irgendwann beschlossen hat, ich verkaufe nur noch meine eigene Ware, denn was keine Saison hat, kann die Qualität und die Frische, die ich will, auch nicht erreichen. Wir als Kinder kannten es nie anders. Es gab nur das Gemüse von uns, Sätze von Frank Silvanus, wie, dann ist das Brot eben um 8 Uhr aus, dann ist das eben so und deswegen mache ich nächste Woche trotzdem nicht die doppelte Menge, kenne ich genauso von unserem Vater. Mit Stolz kann ich sagen, dass wir die einzigen auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Hall sind, die das so machen. Euer Podcast erweitert meinen Horizont auf die lebensmittelproduzierende Branche hier in Hohenlohe und lässt über die einzelnen Branchen hinweg viele Gemeinsamkeiten erkennen. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Das ist echt eine Riesensache. Also richtig cool und vor allem bewundere ich immer an solche Beispiele, wenn die Betriebe immer an dem Konzept festgehalten hin. Also jetzt irgendwie eine Bäckerei zu machen oder Lebensmittel zu produzieren mit nachhaltig und mit saisonal und so ist ja schon irgendwie hip und nichts besonders mehr, aber das so durchzuziehen über die 80er, 90er Jahre hinweg, wo die Leute eigentlich andere Erwartungen hatten, da so konsequent bliebe zu sein, das bewundere ich total, das habe ich ihr auch so geschrieben. Und sie schreibt dann unten noch PS, wir fahren ja immer durch Untermünchheim durch, wenn wir auf den Wochenmarkt fahren. Immer wenn ich später auf den Markt nachgefahren bin oder auch früher nach Hause, habe ich die Schlange bei euch vor dem Laden gesehen. Ich bin ja selbst viel am Verkaufen und dachte am Anfang immer, das kann doch nicht sein, warum ist da immer so eine Schlange? Brauchen die so lange zum Bedienen der Kundschaft oder kommen da echt so viele Leute? Naja, zum Glück hat Zweiteres gestimmt.
Ja, aber ich hatte kürzlich auch mal das Glück, Pech, wie auch immer, ewig lange in der Schlange stehen.
Ich habe gehört, dass du da warst, ja? Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mir das erzählt, der David war einkaufen.
Ja, ich war zweimal kürzlich da, weil ich zweimal durch Untermünchen durchgefahren bin und dann habe ich gedacht, ja, wenn, dann kaufe ich gleich ein und bin zweimal in der Schlange gestanden. Da dachte ich, Mensch, ich hätte gerne eine Extra-Linie, an der ich vorbei kann.
Du kannst beim Chef persönlich vom Handy anrufen, wirst hinterreichen. Aber es spricht ja für dich, dass du nicht diesen Service in Anspruch nimmst.
Du, weißt du, das ist wie Angela Merkel, die auch mal ganz normal einfach im Supermarkt da kaufen will.
Von dem her. Der Vergleich hinkt, aber okay, ich weiß, was du meinst. Ich
bitte darum, hallo?
Ich muss jetzt einfach noch los, weil ich habe heute so eine Wahnsinnsbegegnung bei uns noch im Lade gehabt. Eine von vielen tolle Begegnungen, die ich so in die letzte Woche habe, aufgrund auch unserer Entscheidung, dass wir montags ja zumachen. Und ich habe heute für eine Kundin ein Buch signieren dürfen, was in letzter Zeit oft vorkommt, weil ich glaube, Weihnachten steht vor der Tür, und durfte da eine personalisierte Widmung reinmachen und habe das dann, nachdem ich fertig war, zurück in den Laden gebracht zu der Kundin, und die war so dankbar für unsere Arbeit und auch dafür, dass wir jetzt montags zumachen. Und das heißt, sie findet es so gut, einfach, dass wir uns das erhalte, dieses Besondere, dieses Kleine, die gute Qualität, weil wir wissen ja alle, es wird schwieriger, wenn man größer wird, wenn man vielleicht mehrere Verkaufsstellen hat und so weiter und so fort. Und das hat mich wieder so bewegt und beeindruckt, dass Leute sich wirklich da die Mühe machen, ihrem Bäcker, wo sie einkaufen gehen, so Feedback zu geben. Also das hat mich sehr oft erreicht in der letzten Woche. Wirklich Leute unterschiedlichster Herkunft und Alters, wo die Leute wirklich sagen, sie findet das nicht nur gut oder sie akzeptiere das nicht nur, sondern sie findet das sogar so cool, dass sie das irgendwie feiern. Also, dass wirklich jemand auch sagt, nee, wir wollen nicht höher, weiter, noch größer werden, noch mehr Umsatz, noch mehr produzieren. Das, muss cool. Ich hier an der Stelle einfach nochmal loswerden. Das hat mich sehr bewegt heute Morgen. Und genau.
Ich finde es schön, wenn die Leute zum einen sich damit so viele Gedanken machen und dann aber auch sich die Mühe machen, einfach auch das auch auszusprechen. Weil man kann sich das ja auch einfach dann, ja gut, ja, finde gut. Aber auch schön, wenn man dir dann auch das Feedback gibt, weil es, du hast ja selber gesagt, vor einem halben Jahr hättest du das noch nicht vorstellen können. Also es steckt schon auch ein gedanklicher Prozess dahinter und auch eine gewisse Entscheidung natürlich. Und von dem her finde ich es auch schön, wenn man dir dann auch das Feedback gibt. Also finde ich echt toll, finde ich schön.
Und wieder ein Kollege, der vor zwei Wochen oder so mal bei uns im Laden, war letzte Woche wahrscheinlich egal, der auch wieder gesagt hat, als ich es ihm erzählt habe, super, gratuliere zu der Entscheidung, mir würdet auch gern und so. Also das beschäftigt mich auch sehr, dass viele Kollegen auch das eigentlich auch gern machen würdet und so ein bisschen in verschiedene Verpflichtungen, Zwänge stehen, und ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt bei uns weiterentwickelt.
Cool, das heißt, du hast jetzt noch nächste Woche und die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr montags offen, also zwei Montage noch, und dann ist,
genau,
war es das mit dem Montag.
Wir haben keine 6-Tage-Woche mehr, nie wieder, weil wir haben quasi nächste Woche ist ja samstags der erste Weihnachtsfeiertag und die Woche drauf ist Samstag der 1. Januar, das heißt zweimal 5 Tage. Okay, die sind gefühlt ehrlich gesagt wie 8 Tage, aber weil wir werden viel zu tun haben zum Glück. Aber genau, und dann tatsächlich paar Tage Urlaub und ab dem 11. Januar wieder offen, das ist ein Dienstag, und dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr montags offen, nie wieder, stimmt vielleicht nicht, weil man guckt, wie es sich entwickelt. Natürlich muss auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit passen. Ich gehe jetzt aber im Moment davon aus, dass man das hinkriege.
Sehr cool. Nice.
Was macht dein Weizenbrot? Hast du noch mal testet?
Ich habe letztes Wochenende noch mal probiert. Es wurde schon besser, weil ich bin jetzt im Gärraum-Game. und das war schon cool, weil ich einfach den Sauerteig über die Zeit bei 27 Grad einfach führen konnte. Das ist ganz gut. Die Isolierbox mit der Matte, die hat immer so eine leichte Temperaturschwankung, habe ich gesehen, so von einem halben Grad, aber ich denke, das ist verkraftbar. Also der Ofentrieb war viel besser wie beim zweiten Mal, aber innen war es noch nicht so der Hit, war noch nicht so richtig cool. Und da, was ich anfangs gesagt habe mit der coole Community, da habe ich dann auch gleich direktes Feedback bekommen, hey, das scheint so, dein Sauerteig ist schon nicht so ganz ready, also fütter den vorher nochmal. Und das habe ich jetzt gestern wieder angefangen und werde am Wochenende direkt nochmal nachlegen.
Ich habe auch, bin auch nochmal eingestiegen in die Umzüchterei, nachdem es letzte Mal ein bisschen Sauerei gehabt hat. Und habe am Dienstag angefangen, oben zu züchten. Montagabend. Und habe heute meinen Brotteig gemacht. Der ist ja aufgearbeitet, steht im Moment im Kühlhaus, weil ich habe, ich komme mit einer kleinen Menge noch nicht ganz klar und habe dann irgendwie das Rezept, das du mir auch geschickt hast, anguckt und da war irgendwie so 3 Gramm Anstellgut und 65 Gramm Mehl, glaube ich, oder so. Und habe gedacht, okay, mal gleich mal das Zehnfache. Habe dann aber nicht bedacht, dass es nachher auch 10 Brote gibt. Okay, ich habe sie dann noch ein bisschen leichter gemacht, also nur 850 Gramm Ei gelegt. Das heißt, ich habe jetzt natürlich 13 Brote. Dafür reicht natürlich mein Kühlschrank in der Hobbybackstube überhaupt nicht aus. Also wieder rübertrage in Bäckerei, da stehen sie jetzt im Moment im Kühlhaus. Ich versuche es heute oben zu backen, aber ich vermute auch, dass mein Sauerteig nicht aktiv genug war. Ich habe jetzt mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen, der viel schon in dem Bereich recherchiert hat, Weizensauerteig, und der sagt, ähnlich wie das, was du an Feedback gekriegt hast, dass der Sauerteig innerhalb von 4 Stunden das Volumen verdoppeln haben muss, also im Weizensauerteig-Bereich, damit das Brot richtig gut gelockert wird. Schauen wir mal. Wie gesagt, mir fehlt da auch noch die absolute Erfahrung. Ich werde dir Bilder schicken.
Es ist ein Rezept von Lutz Geißler, und er schreibt ja auch, man sollte 2-mal ihn vorher füttern, dass er richtig Power hat. Und beim ersten Mal habe ich halt gedacht, ja komm, ist okay, passt halt. Aber ja.
Gut, ich habe ihn ja in diesem Umzüchtungsprozess ja 5-mal insgesamt gefüttert und hat er eigentlich auch schon ziemlich Triebkraft gehabt, aber die letzte Stufe irgendwie nicht mehr so, da hat er nicht mehr ganz so viel Power gehabt. Naja, wir werden das sehen.
Was für ein Mehl nimmst du?
Ich habe Bioland-Mehl von der OBEC, normales 550er Bioland-Weizemehl, genau.
Ja, ich habe mir nämlich genau die Frage gestellt, weil es war immer nur die Frage von Weizenmehl. Ist das ein 1050er oder ein 550er? Aber ich habe mir jetzt auch für ein 550er entschieden.
Ja, also in dem Rezept steht ja auch 550. Zumindest
im Mehl, ja, aber jetzt im Weizen sauer nicht.
Okay, nee, ich habe 550er jetzt
genommen. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht.
Spannend, also ich habe schon öfters rumexperimentiert, aber was mir jetzt wieder neu aufgefallen ist, einfach diese Aromatik von Weizensauerteig ist ja ganz anders, einfach wie Roggensauerteig. So fruchtig bisschen und ich bin gespannt.
Ja, also ich habe gestern Abend auch wieder mit beide rumgespielt, mit Jürgen und Rudi. Ich finde Rudi so geil, weil der Rudi so geil aussprechen kann. So, wo ist Rudi? Wie geht's Rudi? Ist schon krass, dass die unterschiedliche Charakteristika haben. Also es ist wirklich faszinierend. Also von dem her echt cool, und ich freue mich drauf, mit Jürgen und Rudi noch ein bisschen rumzuexperimentieren. Also wirklich, wirklich sehr cool. Also coole Entscheidung.
Ja, schauen wir mal.
Ja, genau, schauen wir mal. Und ich habe ja auch 100% Weizenbrötchen backe. Mhm. Die waren okay, aber so geschmacklich hat mir irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Die waren fast ein wenig langweilig, fand ich. So, aber auch das werde ich weiter probieren.
Ja, also das habe ich habe es ja gesehen auf Insta bei denen und habe da geschrieben, okay, jetzt wachst du dich gleich an die Königsdisziplin, also hefefrei, dann ohne Malz oder irgendwas noch und das dann noch als Brötchen ist natürlich High Level, also da muss man, glaube ich, einfach mal ein paar Zwischenschritte noch einlegen, aber warum nicht? Ich mag das, wenn Leute ehrgeizig sind.
Du, ich direkt bei Obereinsteiger und dann nach unten können wir immer, das ist gar kein Thema.
Ich habe ja auch vor ein paar Wochen mal Brötchen backen bei mir in meiner neuen Hobbybackstube, mit denen war ich auch nicht zufrieden. Ich habe jetzt extra die Woche mal Baguette backen, weil ich brauchte so ein Erfolgserlebnis jetzt ein erstes auch in meiner Hobbybackstube. Die sind aber leider auch nicht so gut geworden, weil ich musste den Ofen auch erst kennenlernen. Also ich komme mir gerade echt manchmal vor wie so ein Azubi, weil ja, du kommst einfach mit, weißt du selber, mit dem Ofen kommst du noch nicht klar, der ist noch nicht einbacken. Du kennst die Knetmaschine nicht, alles andere. Das ist dann ja auch brutal kühl im Vergleich zu unserer Backstube-Temperatur. Also aber auch wieder spannend, einfach neue Dinge zu entdecken. Und ich merke einfach, das Backe, das ganze Thema Backe ist sowas von vielfältig und breit gefächert, dass man da nie auslernt, obwohl ich jetzt schon 15 Jahre Bäcker bin.
Ja, es ist halt auch so vielseitig, dass man da einen ganzen Podcast drüber füllen kann. Das ist
brutal. Ein ganzes Jahr. Und somit kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Nee, oder hast du
beantwortet. Was für ein Highlight war?
Alles. Das ist natürlich euer Fach.
Das ist so die Standard aus. Das ist so wie, und was meinst du, wie spielt ihr heute Abend Fußball? Ja, 2-1. Das ist so die 2-1 Aussage. Ja gut, komm, lass uns so einfach
mal
durchgehen, oder?
Gestartet sind wir ja im Januar nach unserer Winterpause mit dem Thema Knetprozess. Da waren wir noch ein richtiger Backpodcast, also wirklich fachlicher Input. Tatsächlich eine ganze Folge über das Knete, was ja auch die Basis für gute Backware ist. Und dann hatten wir direkt unseren ersten Gast, Hansi Reber, im Jahr 2021. Was ist dir hängen geblieben von Hansi?
Also Hansi ist einfach eine faszinierende Persönlichkeit, finde ich. Er ist Sternekoch, ist trotzdem unfassbar bodenständig und ich liebe seine Gerichte, seine Art zu kochen. Ich liebe ihn als Mensch total, weil er einfach auch eine coole, steht jetzt hier auf dem Zettel, aber einfach auch eine coole Wertschätzung hat gegenüber dem, was er macht und auch so eine gewisse Dankbarkeit auch gegenüber dem, was er macht und auch, dass er halt einfach alles verwendet. Das finde ich halt auch so geil. Also nicht nur das Filetstück rausschneidet, sondern er verwendet alles und das macht seine Küche, glaube ich, auch aus und macht auch ihn als Mensch sehr besonders.
Ja, und bodenständig einfach auch.
Absolut.
Ja. Und was ich beim Hansi einfach ausschätze und was mir noch in Erinnerung bliebe, ist so die Wertschätzung auch uns als Lieferant zum Beispiel gegenüber, wenn auch mal was irgendwas nicht klappt hat oder so. Und übrigens aus dieser Folge raus ist ein Mitarbeiter inzwischen bei mir gelandet, der gehört hat, dass mir über das Thema Wertschätzung auch von Mitarbeiter sprechet und der das vermisst hat in seinem Betrieb, in dem er damals war und inzwischen bei mir als Bäcker arbeitet. Also das ist mir auch noch immer in Verbindung mit der Folge von Hansi Reber. Mhm.
Was ich noch zur Knetprozess, da sind wir ein bisschen drüber gestolpert gerade, aber da zum Beispiel, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist ja einfach, dass man jetzt einen Dinkelteig zum Beispiel auch überkneten kann, relativ schnell. Und das habe ich seit der Folge voll im Blut und weiß, wenn ich jetzt einen Dinkelseele mache zum Beispiel, dass ich da wirklich drauf achten muss, dass ich dann nicht überknete. Also war damals ein wahnsinniger Tipp und für mich ein brutaler Mehrwert damals.
Und jetzt bist du im Dinkel-Game.
Ja, noch nicht so ganz. Ach, Dingel ist nicht.
Nicht so deins.
Was heißt nicht so meins, aber ich will erstmal die Klassiker drauf haben und dann
ja.
Probieren wir.
Deswegen fängst du mit Weckle ohne Hefe und ohne Malz an.
Also ursprünglicher kann man es ja nicht machen, oder? Also bitte. Also. Ja, cool. Und dann ging ja schon direkt weiter. Weckle, Semmel und Schrippen. Und da sind wir beide auf die Handsemmel gekommen.
Richtig, ja. Genau. Das war der Status für die Handsemmel. Beziehungsweise ich hatte damals schon ein bisschen probiert. Und bin auch nicht wirklich weiter im Moment
ja.
als damals.
Ja.
Also das bedarf noch etwas Übung.
Achso, du, mir wolltest ja eigentlich sagen, mir spielt immer noch was ein von der letzten Sendung. Von dem her würde ich sagen, bringen wir jetzt einen kleinen Einspieler noch vom Hansi, oder?
Ja.
Genau, also Hansi, let's go.
Für uns war auch immer klar, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends. David weiß das ja auch, ja. Wir machen ja zusammen auch die ganze Internetgeschichte. Das möchte ich nicht, bei uns siehst du auch keine Auszeichnung. Da siehst du auch die Michelin- oder Michelin-Plakette nicht oder Gomio oder. Da gibt es ja ganz viele so Dinge, das möchten wir nicht. Wir sind keine Selbstdarsteller, wir machen das für unsere Gäste. Und wir nehmen das natürlich gern mit. Wir freuen uns, wenn wir ausgezeichnet sind, aber es darf nachher auch nicht so sein, dass wenn das Ding weg ist, warum auch immer, dass da irgendeine Welt zusammenbricht. Ich war früher garantiert auch anders. Ja, da war die Zündschnur kürzer. Aber es bringt ja auch nichts. Ja. Ich meine, du wirst ja auch erfahrener und ich finde schon auch die Wertschätzung und Respekt, das steht bei uns schon ganz lang ganz oben, die zwei Wörter, Schlagwörter. Und so sollte man auch mit seinem Gegenüber auch umgehen. Finde ich. Da gucke ich gucke natürlich auch mit dem Team, das muss ich auch mal schauen. Ja.
Ja, gut, super. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt weiter mit deutsche Backkunst im Ausland. Du hast von deinem Jahr in Kreta berichtet.
Ja, was blieb hängen? Dein Sonnenbrand und dein Schießer-Feinripp-Muster von unserem Sofa. Ja. Das war so die Quintessenz aus der Sendung.
Ja, und dass auch andere europäische Länder gute Backware haben.
Ja, ja. Und zumindest auch eine Kultur, auf die sie stolz sind.
Absolut.
Ja.
Und dann ging es auch schon Schlag auf Schlag weiter in der Sauerteig.
Haben wir eine ganze Reihe gemacht. Das ist ja ein Riesenthema.
Riesenthema.
Ja. Wurde ja auch in diesem Jahr zum geflügelten Wort. Genau, Sauerteig die erste. Gefolgt nach Sebastian Deuvels Besuch. Sauerteig die zweite und eine FAQ-Folge, weil doch viele Fragen zum Thema Sauerteig dann noch reinkommen sind. Und ja. Ich glaube, das war auch viel mehr wert.
Auf jeden Fall, ja.
Für unsere Hörerinnen und Hörer.
Klar, und ich meine, Sauerteig, es ist einfach ein Thema, klar, muss man sagen.
Was denn für ein Thema?
Ein Megathema. aber ich finde auch, dass man, das hast ja du selber auch schon gesagt, über Fermentation kann man nie genug wissen. Und das, was da abgeht, ist ja unfassbar. Und von dem her könnten wir da, glaube ich, nächstes Jahr wieder einen Dreiteiler draus machen. Von dem her, das Thema Sauerteig kann man nie genug beleuchten. Und ja, von dem
ja, her. Weil wir ja in der Zwischenzeit auch wieder viel gelernt haben zum Thema Sauerteig.
Ja, absolut. Ja.
Also das ist echt ein Feld, da lerne ich auch immer täglich noch dazu.
Du schon allein, wie wir es gerade eben gehabt haben, die unterschiedlichen Charaktere zwischen Weizen und Roggensauerteig, Wahnsinn. Also das ist auch schon, könnte man eine Folge drüber füllen. Hölle.
Und weißt du noch, wie unser Sauerteig dann nach dieser Dreierfolge getauft wurde?
Geri, oder?
Nee, Gerhard.
Gerhard
und Gerlinde.
Gerhard und Gerlinde, richtig, stimmt, genau. Ja.
Mit E.
Genau. Ja, und dann Sebastian Deubel.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal kurz reinhören.
Da wurde mal ein bisschen kritischer gegenüber der Bäckerbranche.
Ja, genau, ja. Sebastian Deubel war natürlich ein spannender Gast und ein hochspannender Gast, würde ich fast sagen.
Absolut.
Und natürlich ein Schwergewicht unserer Branche.
Ja.
Und er hat ja auch so ein paar Parole an der Start gebracht. Oder wir haben ja eifrig diskutiert auch über das Thema Meisterpflicht. Und ich glaube, da lohnt es sich, wenn wir uns nochmal ein, zwei kurze Sequenzen anhören.
Auf jeden Fall, let's go.
Und wenn man dann natürlich mit Begriffen um sich wirft, die nicht gehalten werden können, dann finde ich das kritisch. So, und das sehe ich zum einen, aber zum anderen sehe ich auch viele tolle Neugründungen, viele Bäcker, die sich was wagen, junge Typen, die einfach mal auch Konventionen brechen, die dann auch reine Brotbäckereien aufmachen, die teilweise noch reduzierteres Sortiment haben, wo ich sage, toll, da tut sich was. Also ja, es passiert viel. Ich beobachte es ja einerseits mit Freude, andererseits ein Stück weit auch aus genannten Gründen mit Sorge. Und das muss man sich mal vorstellen. Also einerseits sagt das Bäckerhandwerk, wir haben einen Nachwuchsmangel, jedes Jahr weniger Azubis. In den letzten 10 Jahren sind die Zahl der Azubis um 60% zurückgegangen. Wir haben Bäckereisterben, jeden Tag schließt eine Bäckerei. Und da stehen Leute in den Startlöchern, die wollen eine Bäckerei gründen und dürfen nicht. Ja. Und jetzt, um das noch abzuschließen, ich bin ja nicht derjenige, der sagt, wir schaffen dann auch die Meisterschulen ab und wir schaffen die Meisterprüfungen ab, weil wenn man das mal zu Ende denkt, guckt euch mal meinen Fall an. Ich bin der Quereinsteiger, der eine Bäckerei gegründet hat. Ich habe ja Fachpersonal angestellt. Ich bin ja angewiesen auf gut ausgebildete Leute. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Und jeder einzelne Gründer, der vielleicht noch am Anfang alleine dasteht, wenn es bei dem gut läuft, muss der Personal einstellen. Also eigentlich würde sogar die Ausbildung und auch die Meisterschulen würden wieder an Wert gewinnen, weil die Nachfrage nach gutem Personal plötzlich wieder da wäre, weil die Hobbybäcker ja alle auch fürs Produkt brennen. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum man da nicht mal so ein bisschen drüber nachdenkt und das Ganze lockert, aber die Politik will da beim Meisterzwang bleiben, will daran festhalten. Ich glaube, das wird auch noch die nächsten Jahre so sein. Ja, ich finde es ein bisschen schade.
Ja du, und dann haben wir uns ja echt noch, und ich meine, da ist ja der Sebastian als Quereinsteiger echt perfekt, haben wir uns dem Beruf des Bäckers gewidmet.
Mhm. Ja.
Geil, oder? Nee, ist ja auch, also da kann man echt mal noch mehrere Folge drüber machen, weil das einfach ein wunderschöner Beruf ist. Und ich glaube, wir haben es in der Folge ausgiebig gesagt, einfach schön, wie sich das auch wandelt momentan. Also wie der Beruf wieder eine Wertschätzung erfährt, was vor allem finde ich, für junge Menschen, die gerade frisch ins Berufsleben einsteigert, wahnsinnig geil ist, wenn die einfach eine Wertschätzung erfahren und nicht irgendwie so als, ja, hast nichts anderes kriegt, bist halt Bäcker oder weißt du.
Ja, du, ich hab's erst mit einer Mitarbeiterin die Woche wieder davon gehabt. Ich habe eine Auszubildende, die im April ihre Ausbildung bei mir anfängt, die im Moment ihre Masterarbeit schreibt. Und eine andere Mitarbeiterin, die schon etwas älter ist, hat gesagt, Mensch, Ingmar, das wäre doch undenkbar gewesen. Früher vor 20, 30 Jahren, dass studierte Leute sich für unseren Beruf interessieren. Und das bewegt natürlich viele Leute, die auch schon lange im Handwerk unterwegs sind und vielleicht auch schon wenig Wertschätzung erfahren haben oder bisher einfach auch nach außen, wenn sie erzählt haben, was sie für einen Beruf sind. Und das ist natürlich was sehr, sehr bewegend ist und ja, spannend einfach. Ich sag's ja selber immer auch, ich habe mittlere Reife gemacht und habe lange nicht gesagt, was ich für eine Ausbildung mache nach der Schule, weil ich gewusst habe, ja, das findet die erstmal nicht cool.
Ja, ja, so. Aber denk doch mal zurück in unsere Berufsschulklasse. Wie viele sind da drin geguckt, die bewusst Bäcker gelernt haben?
Ja, da gab es nicht viel. Die kannst du an einer Hand abzählen und da brauchst du nicht mal alle Finger.
Ja, und der Rest waren die, die halt im August noch nichts hattet und haben dann halt gesagt, ja gut, komm, dann geh halt zum Bäcker. Und ja, es war echt so. Und von dem her ist das echt schön, dass sich das wieder wandelt.
Und im Moment sind wir in so einem Spannungsfeld, gerade weil du Schule ansprichst, dass wir Azubis haben so wie jetzt die, ja, von der ich gerade berichtet habe, die will, die lernen will, die fordert, die auch Input braucht in der Schule und trotzdem haben wir auch noch die Bäcker werden, weil sie nichts anderes gefunden haben und das ist ein ganz, ganz schmaler, gerade ein ganz schwieriger Spagat auch für die Lehrkräfte an der Schule. Dann kommen noch viele mit Migrationshintergrund dazu, also das ist unheimlich schwierig, das unter einen Hut zu kriegen und das Niveau, ja, hat schon deutlich gelitten die letzten Jahre, weil einfach das, ja, Bewerberfeld doch sehr, ja, dünn war.
Ja, ja.
Und da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um in Zukunft? Mhm. Macht man es eher wieder anspruchsvoller, dass man einfach die Leute kriegt, die wirklich Lust haben und die nicht noch verkrault, weil wenn jemand studiert hat und ja, wird dann in der Berufsschule halt so gar nicht gefordert, dann ja, fragt er sich natürlich, ob er sich das antut, drei Jahre lang.
Ja, klar, logisch, klar. Wobei ich muss sagen, Gott sei Dank ist ja nur ein Tag in der Woche und, ja. Nicht, und nicht so, dass du drei Wochen am Stück dahin musst. So. Ja, aber trotzdem natürlich klar, ich finde, das Niveau muss ich dann dementsprechend auch anpassen, was ja auch der richtige Schritt ist. Absolut. Weißt, ja. Ich meine, wir haben so eine hohe Handwerkskunst hier als Beruf vorliege, wo ich denke, dann muss die Schule halt auch dementsprechend Qualität und Wissen vermitteln. Finde ich total. Und sich nicht, finde ich generell immer schwierig, sich an ein unteres Niveau anzupassen. Von dem her finde ich das eigentlich cool, wenn da jetzt gerade so Bewegung drin ist und so eine Veränderung stattfindet.
Ja, schauen wir mal. Also im Sommer bin ich ja maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass wir eine neue Geselleprüfungsordnung bei uns zumindest jetzt an der Schule durchgesetzt haben.
Ja.
Da bin ich mal gespannt,
wie sich das da auswirkt.
Ja gut, wir haben vorher die Vorgabe gehabt, da hatte ich aber nichts damit zu tun, dass nicht mal selber Sauerteig gemacht wird, sondern Sauerteig aus dem Beutel, also Sachen, die einfach gar nicht gehen. Und der Schwerpunkt wurde einfach total falsch gelegt in meine Augen. Vielerlei Sorte, was gar nicht notwendig ist. Und jetzt haben wir die Prüfung auf zwei Tage gesplittet, wo die Schüler ihren Sauerteig selber machen müssen am ersten Tag und Füllungen selber zubereiten und so weiter. Viel weniger Produkte. Ja, weil seither war das Problem, bei 10 Produkte, die gemacht werden mussten, wenn da ein, zwei daneben gegangen sind, hat es nichts gemacht. Das macht ja aber keinen Sinn, sondern die Prüfungskommission muss ja sehen, ist der in den Bereichen, die man als Bäcker braucht, fähig, das herzustellen oder nicht? Und dann muss ich nicht jetzt Croissant und Blunder machen, weil das ist beides letztendlich von der Herstellungsweise das Gleiche. Ich sehe, ob jemand tourieren kann, sehe ich auch, wenn er nur Croissant oder Blunder macht zum Beispiel. Und die Schüler sind einfach auch gar nicht mit der Zeit hinkommen. Es war einfach viel zu vielerlei. Und es war schwierig für die jungen Leute
zu timen.
Dann Sache im Gärraum, Sache im Ofen, Sache in der Kühlung, Sache in der Knetmaschine. Also das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da wird es jetzt dieses Jahr eine große Veränderung geben.
Okay, cool. Ey, darf ich eigentlich als Geselle, ich darf da eigentlich im Prüfungsausschuss, oder? Ich habe da einen Gesellebrief.
Ja, du musst angestellt sein. Die Prüfungskommission setzt sich immer aus einem Selbstständigen zusammen, aus einem Angestellten und aus einem Vertreter von der Schule.
Aber du könntest mir doch auf 450-Euro-Basis
bei dir anstellen. Ja, klar. Aber du musst dich wählen lassen in den Geselleprüfungsausschuss.
Komm wieder rein. Glaubst du, ich habe gute Chance?
Ja, die suchen immer Leute.
Kannst du ein gutes Wort von mir einlegen?
Klar. Jeder voll du musst drauf. Dann aber zur Innungsversammlung der, also es gibt immer eine, also wenn Wahlen sind, gibt es auch eine Innungsversammlung quasi für die Angestellte, wo dann die Vertreter für Geselleprüfungsausschuss, für Lehrlingsstreitigkeitenausschuss, da gibt es alles Mögliche gewählt werden und da musst du dich aufstellen lassen.
Dann muss ich Mitglied in der Bäckerinnung sein.
Nee, ich muss Mitglied in der Bäckerinnung sein. Also wenn dein Chef, wo du angestellt bist, kein Mitglied in der Innung ist, darfst du nicht in die Prüfungskommission.
Okay.
Also ich habe einen Kollege, der ist nicht in der Innung und dem sein Mitarbeiter wäre gern Mitglied in der Prüfungskommission, geht aber nicht, weil der Betrieb einfach nicht Mitglied in der Innung ist.
Ich denke mal drüber nach.
Ich finde
das voll cool, ja, hätte ich schon Bock
drauf. Aber wenn ich die anstelle, muss ich auch was machen, gell? Dann wäre zumindest einmal im Jahr an Weihnachten mitschaffen. Also ich lasse noch nicht locker.
Weihnachten, immer echt.
ich wollte noch sagen, wir könnten doch so eine GoPro, hast du sowas?
Ja.
In der Backstube aufhängen an Heiligabend bei uns.
Das können wir machen, ja.
Dann können wir so das mal uns später mal angucken, was für ein Irrsinn wir da eine Stunde
lang betreiben.
Ja?
Ja, das finde ich cool, ja, das machen wir.
Ja, das ist mir auf der Fahrt gerade her eingefallen.
Ja, nee, das trifft sich ganz. Ja, das ist doch perfekt. Ja.
Machen wir, oder?
Ja. Ich habe so eine coole Zeitrafferkamera, die hängen wir da
einfach hin. Ja.
Da haben wir sogar zwei, da machen wir aus zwei Perspektiven. Cool.
Weil dann machen wir einen in Backstube, habe ich mir eh schon überlegt, und eine vorne. Ja, und auch da, wo Bestellungen gerichtet werden und
so, weißt du? Das ist cool, ja. Ja.
Cool.
Das machen wir auf jeden Fall, ja.
Das wollte ich schon lange mal.
Sehr gut.
Dann ging es weiter, wir sind aus Deutschland raus nach Frankreich und haben über das Thema Croissant gesprochen. Oh,
ja. Schön.
Ja, aber auch da, ich gehe im Mai übrigens nach Paris.
Was?
Mit unserer Brotsommelier-Gruppe.
Geil.
Wir haben ja der erste französische Brotsommelier. Und der hat uns eingeladen, dass er mit uns durch Paris geht und verschiedene Bäckereien anguckt. Und da muss ich unbedingt Croissant essen, weil ich hatte jetzt wieder einen Kunde im Laden. Zweite Mal, das ist mir zweimal passiert dieses Jahr, dass ein Kunde gesagt hat, also Herr Grimmer, Ihre Sachen sind super und die Croissants sind auch lecker, aber nicht so wie in Frankreich. Hm. Ist ja klar, die backen auch nicht so gute Brezel wie mir hier, aber ich will das nicht mehr hören. Also ich habe den Antrieb, das weckt natürlich der Ehrgeiz in mir. Und deswegen habe ich auch meine Hobbybackstube, da werde ich auch mal ein bisschen rumtüfteln und noch versuchen, unsere Croissant noch besser zu machen.
Wobei ich muss sagen, Croissant daheim mache ist schon echt eine also mit Wellholz und Kühlschrank und kein Platz und Touriere und
da hast in du der Küche, der dir auch wahnsinnig werde.
Das meine ich.
Also aber deswegen habe ich ja mehr Hobbybackstube.
Genau, in meiner Küche werde ich echt wahnsinnig da mit Croissant, aber ich kann da auch nicht locker lassen, weil ich finde Croissant einfach so ein geiles Produkt und ich touriere einfach total gern. Das war früher schon immer meine Lieblingsbeschäftigung, touriere, finde ich total geil. Von dem her werde ich da auf jeden Fall weiterhin Gas geben. Auch da. Und ich bin echt neidisch, dass du nach Frankreich gehst. Oh, Frankreich ist echt cool. Ich finde, man sollte eigentlich eh für unseren Podcast, sollte man als Bildungsreise einfach so Ausflüge machen.
Ja, voll.
Geile Bäckerei angucken. In Straßburg oder überall, weißt du, das fände ich total gut.
Montags habe ich jetzt Zeit.
Geil, oder?
Ja, voll. Ja,
das finde ich gut. Ich nehme jetzt montags auf, reiß so.
Du bist ja samstags frei, du.
Ja, ich schaffe ja bei dir in Zukunft.
Dann hatte man einen nächsten Gast, der so ganz anders war als Sebastian Deubel, aber ein passionierter Genussmensch, Michael Rebmann, der uns viel über Käse und die Herstellung von Käse erzählt hat. Und mit ihm werde man Genussabende in 2022 veranstalten, weil ich unheimlich fasziniert bin von dem, was er alles über Käse weiß.
Auch was die Verdaulichkeit anbetrifft, was der Geschmack anbetrifft, das wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Man hat ja früher viel im Pflanzen- oder Gemüsebereich gezüchtet auf eben Resistenzen, auf Ertrag, auf gute Verarbeitbarkeit und. Aber das, um was es eigentlich geht, was Lebensmittel eigentlich machen müsste, ist völlig unten durchgefallen oder vielerorts unter durchgefallen. Und da hat man die Möglichkeit eben wieder sagen, nein, das muss wichtig sein, das muss in Fokus kommen.
Ey, ist Wahnsinn, was in Käse alles drinsteckt. Also ich finde das klar und ich meine, die Dorfkäserei Geifertshofe hat eine Wahnsinnsqualität und ist echt überragend lecker und halt einfach Welten zu dem, was man abpackt im Supermarkt kauft.
Ja, und kein Vergleich.
Und er als passionierter Genussmensch ist halt überragend, darüber zu reden.
Da freue ich mich echt auf diese Abende in 2022.
Ja, wir haben es ja auch schon oft thematisiert. Brot und Käse ist halt einfach eine super Mischung. Das passt halt einfach.
Passt immer.
Ja.
Ich habe mir heute wieder bei unserem Feinkosthändler unseres Vertrauens, dürfen wir Werbung machen hier? Ja, das ist unser eigener Podcast. Klar. Beim Feinkost Knauseberg in Schwäbisch Hall ein Camembert de Normandie mitbringen lassen, weil wir beliefern den ja geschickterweise zweimal am Tag. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Freue mich jetzt schon aufs Abendessen.
Okay, ja, klingt geil.
Den müssen wir mal holen.
Ja.
Das ist so Holzschächtele, das ist so ein Original Camembert. Also der ist Granate. Ich habe keine Ahnung, was der kostet, ist mir auch völlig wurscht. Aber das Ding ist sowas von.
Ja?
Also, weißt du, darf man einfach geil sagen?
Nee. Ja, natürlich.
Also richtig lecker.
Kurz hat irgendjemand gesagt, er kann krass, geil, mega, er kann es nicht mehr hören, aber da muss er halt durch.
Ja, nee, und Käse ist auch sowas, also ich liebe das ja total.
Ja, voll. Also ich war ja früher eher so die Wurstfraktion. Ich habe jede Wurst und Käse vorzogen. Mittlerweile hat sich's echt geswitcht.
Ja, weil man aber auch nicht gewusst hat, so geht's mir. Umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr schätzt man ja auch die Qualität wert.
Ja,
und das finde ich bei allen Lebensmitteln so, wenn du das nicht in einer guten Qualität kriegst, dann denkst du, wow, morgen nicht.
Ja.
Das ist ja mit Oliven so. Ich hatte es letztlich mit meinem Freund über Panettone. Oder auch Stolle. So viele Leute sagen zu mir, oh nee, ey, Stolle, bleib mal weg, das ist so trocken und. Ich habe jetzt alle unsere Mitarbeiter, am Samstag hatten wir Weihnachtsfeier und jeder Mitarbeiter hat Geschenktüte gekriegt und da war immer ein halber Stolle mit drin. Habe jetzt zwei Rückmeldungen gekriegt von Mitarbeitern, die gesagt haben, die noch nicht so lange bei uns sind, die gesagt haben, oh, ich habe zum ersten Mal deinen Stolle probiert. Ich habe früher Stolle nie mögen, weil der ist oft so trocken und schmeckt nach allem Möglichen. Aber der ist ja richtig lecker. Und so ist es ja mit Panettone zum Beispiel, wenn du so abpackte Panettone kaufst, ey, das kaufst du kein zweites Mal.
Natürlich nicht.
Und wenn du es dann aber mal in richtig lecker isst, übrigens habe ich heute wieder eine total leckere Panettone gegessen von der Boutique aus Stuttgart. Das nur kurz am Rande. Also das ist ja, das hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Und beim Stolle ja genauso und beim Käse ja dann oft auch.
Ja,
absolut. Einfach irgendein billiger Supermarktkäse, ja. Pff.
Klar, ja.
Dabei ist in Altpapier, das schmeckt gerade gleich.
Genau, ja.
Und seit man solche Käse wie von der Dorfkäserei kennt, hat man ja eine ganz andere Wertschätzung dafür.
Absolut, klar. Und
sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Nein, völlig in Ordnung.
Ein bisschen durchgegangen mit mir.
Ey, wenn nicht heute, dann. Wenn nicht heute, wann dann? Und du hast gerade über die Boutique in Stuttgart erwähnt und da möchte ich auch nochmal kurz rein. Ich habe bei SWR, also Watching David war unterwegs, bei SWR habe ich auf YouTube, habe ich das gesehen, einen Artikel, einen Beitrag über die, ging eine Dreiviertelstunde, also wie sie das gegründet haben und so. Auch ein süßes Konzept, ein süßer Lader, liebevoll gemacht. Also wer da mal Bock drauf hat, kann bei YouTube das mal eingeben, Boutique Stuttgart. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Echt süß und schön gemacht.
Definitiv. Dann ging es weiter Richtung Ostern. Wir hatten eine große Osterfolge. Und diese Folge zu den Feiertagen haben wir ja schon oft gesagt dieses Jahr. Das sind ja immer so faszinierend, weil einfach viel Tradition dahinter steckt und viel Kultur. Das finde ich immer, mega spannend.
Ja, ja, und dann war hier Prominenz in der Haus, dein Mentor und Vorbild Roland Schlotter war auch echt cool, gell?
Was ich bei Roland einfach immer schon immer faszinierend finde, ist einfach, dass er ja so geradlinig durchs Leben geht und auch für das, was ihm wichtig ist, viel aufs Spiel setzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, einfach dafür einsteht. Zum Beispiel hat er uns erzählt, das ist mir noch in Erinnerung, das wusste ich auch vorher nicht, dass er, obwohl er wusste, dass er sich später mal selbstständig machen will, wo jeder guckt, dass er Geld spart und Geld ansammelt, hat er als angestellter Bäcker auf 4 Tage reduziert für seine Familie, weil sie damals kleine Kinder gehabt haben. Und das zu der Zeit in den 90er Jahren, da hat ja bestimmt jeder gelacht. Und auch montags schon immer der Ladezug gehabt. Der hat immer zu mir gesagt, Ingmar, pass auf, 6 Tage auf und so weiter, guck nach dir. Und ja, letztendlich muss man sagen, er hat recht gehabt. Mhm. Und das bewundere ich schon immer an Roland. Und ja, ich glaube, da lohnt es sich auch, dass wir mal uns ein paar Sequenzen aus der Folge mit Roland
auf jeden Fall
nochmal reinziehen, oder?
Ja, let's go.
Wir lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben. Und dieses Konzept haben wir anderen Freunden so hingelegt und die waren irgendwie, also BWLer auch dabei, und die haben gesagt, das funktioniert, das klappt, und wenn ihr wirklich die Qualität hinbringt, die du sagst, und sie haben ja vieles auch schon probiert von uns, und dann wird es auch. Ja, und Sigi hat natürlich auch immer dazu gehalten, ne? Und das hat, ja, das war dann natürlich auch ein Hungertuch am Anfang, die ersten 2-3 Jahre. Da haben wir schon weniger vielleicht verdient. Die ersten 2 Jahre auf jeden Fall weniger als der Geselle. Aber du musst durchhalten, und du kriegst ja auch schon Rückmeldungen, dass es so stimmt, und du erkennst diese Sehnsucht der Leute nach, wie hat mal jemand gesagt, die Sehnsucht nach Randstückchen. Ne, so dieses nicht allglatte und so, ne, sondern einfach dieses Ursprüngliche. Ne? Und wir wollten immer ursprünglich backen, nur mit Zutaten, wo jede Frau, jeder Mann sich kaufen kann in jedem Supermarkt.
Ja, cool. Und dann ging es weiter direkt mit Grillgebäck.
Ja, dann wurde es Sommer und wir haben vorbereitend auf unseren nächsten Gast zum Thema Grillgebäck eine Folge gemacht. Focaccia-Paket ist ja auch was ich echt liebe. Und genau, und unser Gast passend dazu war dann Simon Kuch. Von Simon würde ich gern den Schlusssatz nochmal einspielen. Der hat mich damals sehr bewegt.
Ja, den spielen wir auf jeden Fall ein.
Nach Corona mache ich werde sehr, sehr viele Leute umarmen. Weil in meinem engeren Freundeskreis, wir haben das seit Jahren zur Angewohnheit, dass wir uns einfach, wenn wir uns sehen, abklatschen und umarmen. Und das fehlt echt. Ich würde echt mal wieder gern Leute umarmen.
Ja, da gibt es nichts viel dazu zu sagen, oder? Also umarmen ist doch was Wunderschönes.
Ja, und das war so unerwartet irgendwie. Ja, so.
Man hat alles erwartet, aber nicht
das. Ja, genau. Ja, also und das mag ich an Simon auch, der ist einfach auch ein total herzlicher und ja.
Absolut.
Das ist ein guter.
Auf jeden Fall.
Auch mit Simon wird es Genussabend, ein Spezialgenussabend geben. Genau, an dieser Stelle können wir ein bisschen Werbung machen für unsere Genussabende.
Ja, klar, logisch.
Die gehen zwar schon sehr gut, aber es gibt noch Plätze und es ist ein super Weihnachtsgeschenk. Also wer noch, wir sind ja jetzt genau einen Tag vor Heiligabend, wenn die Folge rauskommt, wer noch ein Geschenk braucht, ihr habt keine andere Möglichkeit mehr, als über den Onlineshop www.bestell-brot.de einen Genussabend zu buchen, denn den könnt ihr buchen und sofort verschenken, weil
direkt ausdrucken
und fertig, genau. Und es gibt Termine mit David und mir im Januar noch. Direkt geht's los. Lohnt sich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Der Abend mit Simon Kuh ist übrigens schon so gut wie ausverkauft. Wahrscheinlich ist er ausverkauft, wenn die Folge rauskommt.
Ja, ja, ist cool. Geil. Dann können wir 2023 weitermachen. Ist doch super. Perfekt.
Dann ging es weiter. Wir haben über die Bäckermeisterschaft in München gesprochen, die ich erlebt habe. Also diese Folge, gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Die muss man sich einfach anhören, wenn es einen interessiert. Dann sind wir wieder nach Frankreich rüber und haben über das Thema Baguette philosophiert. Und da kommt jetzt mein Sommelier-Kollege aus Frankreich ins Spiel. Mit ihm werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal noch eine Folge zum Thema Baguette machen. Er weiß noch 200 Mal mehr so viel wie, mehr so viel?
Mehr als
ich. Über das Thema Baguette logischerweise.
Das war, ich würde sagen, mehr wie ich. Wie er. Egal.
Genau. Und dann ein weiteres Riesenthema, die optimale Brotaufbewahrung. Da kommen heute noch Leute, kommt heute noch immer wieder positives Feedback zu der Folge, weil das einfach ein Riesenthema ist, wie man Brot einfach richtig aufbewahrt. Heute, witzigerweise, muss ich schon erwähnen, hat eine Mitarbeiterin von mir Brotgeschnitte für einen Kunde, machen wir ja immer im hinteren Bereich, hinterm Lader, und hatte so Tupperdose da auf einmal stehen. Das ist ja, was ist denn jetzt los? Und dann hat gesagt, ein Kunde hat es mitgebracht, hatte drei geschnittene Brote bestellt und die Brotdose von Tupper dabei. Und wir haben dann das Brot direkt ihm in die Tupperdose gesetzt und er hat es dann mitgenommen. Also an diese, ich weiß nicht, wie gut die Brotdose von Tupper ist. Er war sehr begeistert.
Okay, na gut.
Die hat so Lüftungsschlitze auch, aber meiner Meinung nach vom Ausseher her hätte ich jetzt gesagt, das Brot wird lätschig da drin, also weich. Aber er war wohl begeistert. Also vielleicht gibt es da ein oder andere Hörer, Hörerin, die diese Dose benutzt und kann da mal Feedback dazu geben.
Ja, du.
War also witzigerweise, gerade bevor ich losgefahren bin in den Podcast, habe ich gesagt, das erwähne ich gleich im Podcast.
Okay, cool. Dann hatte man auf jeden Fall der Peter Theiler zu Gast.
Ja.
Das war ja hochspannend. Mega. Riesiges Thema. Nee, da haben wir uns endlich mal dem Thema Bier gewidmet und haben da festgestellt, dass Bier und Backen gar nicht so weit weg voneinander ist. Und ich hatte gestern was mit der Halle-Löwe-Brauerei zu tun, da können wir nämlich direkt, wir machen heute Werbung ohne Ende. Die haben nämlich jetzt ein Brauerei-Gin rausgebracht gestern.
Okay.
Und für mich als Gin-Liebhaber, so wie jeder momentan, so, ich bin halt so ein mit dem Trendschwimmer, haben die zusammen mit dem Holgosch Gin, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist die Haller Gin-Manufaktur, haben die zusammen einen Gin gemacht, vielmehr so ein Bierbrand und so mit kaltem Hopfen verheiratet, was weiß ich, keine Ahnung. Und das muss anscheinend mit 19 Kräuter, muss das eine wahnsinnige Geschmacksexplosion sein. Ich kriege die hoffentlich nächste Woche und bin mal gespannt.
Okay.
Also, aber cool, dass die Haller Löwe Brauerei da sowas macht.
Ja.
Also richtig cool.
Ja. Ja.
Also support your local.
Hier mit Check. Mach mal zu Weihnachten. Nee, und Peter war ja auch total spannend, wie du sagst. Er ist ja Bier- und Wassersommelier.
Ja.
Ja.
Wahnsinn, was man über Wasser alles auch wissen kann, gell? Ja. Ja, dann wurde es sehr schwäbisch. Und wir haben uns Hefezopf gewidmet.
Hefezopf heißt es schwäbisch.
Hefezopf.
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 Genau, ein schwäbischer Klassiker. Dann ging es weiter mit Lutz Geisler. Ich würde sagen, der renommierteste Gast bis jetzt auf dem Ofenbänkle. Das erste Mal remote, also nicht hier vor Ort. Für alle nicht.
Nicht das Englischmächtige.
Richtig.
Ja, nee, aber das war auf jeden Fall auch, würde ich sagen, hochspannend.
Nee, aber Lutz ist immer hochspannend. Wir backen jetzt gerade Brot von Lutz.
Ja, genau.
In seinem Rezept. Und er eröffnet jetzt ja dann auch demnächst seine Bäckerei in Hamburg.
Echt, ist soweit?
Ja, die Genehmigungen sind da. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand gerade ist, aber ja, die Brotkumpels.
Okay, cool. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall wert. Und ich finde, wie gesagt, Lutz Geisler sollte man echt, also wer ihn nicht auf dem Schirm hat, sollte ihn echt auf dem Schirm haben, wer Hobbybäckermäßig unterwegs ist. Er haut immer geile Rezepte raus. Cool, also sehr tief in der Materie drin und man kann auf jeden Fall sehr viel von ihm lernen. Ja.
Dann wurde es sehr heimelig für mich, genau. Und zwar hatte man den Weg zur Grimmers Backstube. Das war für mich mega spannend und hat Spaß gemacht, das alles nochmal zu durchleben. Und eine Folge später kam der zweite Teil dazu, und zwar meine Frau, die erste Frau auf dem Ofenbänkle, hat Platz genommen. Und zwar meine eigene. Und da können wir doch auch geschwind nochmal ein, zwei Sequenzen uns reinziehen, oder?
Absolut.
Letztendlich hat man überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft. Und ja, das Risiko hat man natürlich schon irgendwie auch, ja, kommt immer mal wieder so hoch, ja, klappt es denn überhaupt oder ja, hat man sich das gut überlegt oder wie auch immer, auch vom Geld her und so, kriegt man das rein, was man dann auch für die Mitarbeiter, die man weiter übernehmet, klappt das alles so? Das hat man natürlich schon auch irgendwie immer im Hinterkopf, obwohl man natürlich ja sich mega drauf freut.
Was man jetzt gar nicht rausgehört hat in dieser Sequenz, dass es sehr, sehr nervös war vor der Aufnahme. Und ohne sie wäre alles natürlich niemals möglich. Ohne sie würde ich hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Und es gab übrigens auch viel positives Feedback, auch im Lade, wo die Leute gesagt haben, Mensch, Frau Grimmer, ich habe sie im Podcast gehört, war richtig gut. Auch cool, ja.
Ja, absolut. Ja, du, und dann geht es ja schon weiter in die Buchwoche, ging es dann. Mhm. In der Zwischenzeit ist ja auch unser Buch raus, oder Entschuldigung, dein Buch, mit meinen Fotos, Entschuldigung, dein Buch, rauskomme. Und dann haben wir da einfach eine Buchwoche draus gemacht und haben da ein paar Rezepte draus getroppt.
Ja, also Vesperstange, ich glaube, das ist das Rezept aus dem Buch, das ist das, was auch im Orobrot-Podcast rezensiert wird. In viele Facebook-Gruppen sehe ich es immer noch, wie es gebacken wird und viele Kommentare drunter. Hätte ich nie gedacht, als ich die Vesperstange mal erfunden habe, ist ja tatsächlich ein Rezept, das ich auch selber geschrieben habe. Cool, immer noch cool, das zu sehen, wenn die irgendwo backen werden in sämtliche Hobby-Facebook-Gruppe.
Ja, geil, also super lecker, super cool, geiles Rezept.
Dann kam ein Gast aus unserer Community, Dr. Christoph Schaub, der uns Feedback geschrieben hat und dann uns erzählt hat, dass er in Köln Backkurse gibt, unter anderem auch schon Paul im Fernseher war, den wir dann als zweiten Gast remote bei uns auf dem Ofenbänkle hattet, und der ja auch einen Bezug zu Schwäbisch Hall hat, zu Stuttgart hat. Seine Stiefmutter war übrigens neulich im Laden, oder beziehungsweise die Frau von seinem verstorbenen Vater. Das war witzig irgendwie, weil er ja gar nicht hier aus der Gegend ist, aber halt diesen Bezug hat. Das war dann auch irgendwie cool und cool zu sehen, was heutzutage mit den modernen Medien einfach möglich ist.
Absolut, ja. Sehr cool.
Dann ging es weiter mit Feedback mit Rahmkuchen. Mhm. Eine krasse Abschweiffolge mit einem Rezept. Aber der Rahmkuchen wird immer mal wieder in Facebook-Gruppe backen. Genau, das war dann der zweite Teil von unserer Buchwoche.
Das war dann aber nach der Sommerpause, gell? Könnte das sein?
Nee, nach der Sommerpause kam ich wieder da mit Apfelkuchen.
Ach ja, stimmt.
Genau,
also
ein paar Folgen waren es dann noch bis zur Sommerpause. Ja. Wir hatten dann noch das Hefewasserbrot als dritte Buchwoche. Dann hatten wir Bernd Kütscher, auch ein renommierter Gast aus der Branche. Bei ihm ist mir in Erinnerung, Online-Shop im Jahr 2000. Als es noch hieß, geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren.
Ja, genau.
Sollen wir uns da auch kurz ein, zwei spannende Sequenzen von Bernd?
Ja, auf jeden Fall.
Zu Gemüte führen, dann Film ab, will ich immer sagen. Passt nicht, gell? Nee, was sag mal? Ton ab.
Ton ab.
Ton ab.
Naja, Passion. Nochmal, wenn du etwas aus Passion machst, dann vergisst du die Zeit. So, also ich könnte theoretisch nach 40 Stunden nach Hause gehen. Das ist mir auch noch nie gelungen. Ja, es sind auch schon mal 60 und immer wenn es über 70 wären, beschwert sich meine Frau, da muss ich irgendwas machen. Ja? Stichwort Lebensmittelbuchkommission, da muss ich irgendwas machen. Das hat definitiv sehr viel Zeit gekostet. So. Und ja, also wenn man etwas aus Passion macht, dann ist das egal. Ja, und dann gibt es auch nicht mehr so eine richtige Trennung zwischen, ja, jetzt mache ich das für Geld, im nächsten Moment mache ich dann, was mir Spaß macht. Wenn man das, was man tagsüber schon macht, mit Spaß macht, ja. Deshalb gibt's da keine richtige Antwort drauf, außer irgendwie funktioniert's.
Ja, das war Bernd. Bernd, mein Lehrer damals an der Akademie, in der Meisterschule und auch jetzt beim Brotsommelierkurs, ein visionärer Mann, der viel für die Branche bewegt hat. Dann ging es tatsächlich Richtung Sommerpause. Wir hatten das Kartoffelbrot als nächste Buchwoche und zum Abschluss vor der Sommerpause Dr. Matthias Slunicek, der zweite Doktor übrigens bei uns im Podcast. Ich
kann sagen, wir haben ganz schön viele Titel hier bei uns.
Der wenig mit Backen zu tun hat, aber viel mit Büchern und unser Verleger vom großen Hohenloher Backbuch war. Mhm.
Ja, dann war Sommerpause und dann danach waren wir wieder da mit Apfelkuchen. Also wie geil, oder? Man ist zurück mit Apfelkuchen. Das ist also besser. Ich feiere uns heute noch für die Folge. Das war echt gut. Und ey, ganz ehrlich, der Apfelkuchen, der fruchtige Apfelkuchen, das ist mein Lieblingsrezept aus dem Buch. Absolut, ey. Der ist einfach top.
Den hast ja du auch in deinem perfekten Via-Dinner dieses Jahr als Dessertbacke.
Genau, und das mit Vanilleeis dazu, das war einfach der Oberknaller. Also wirklich, ich liebe das Rezept und ich sage auch jedem, der mich auf das Buch anspricht, sage, hey, als allererstes Rezept der fruchtige Apfelkuchen, egal was ihr macht, macht das, das ist super, also wirklich Bombe. Ja.
Genau, dann gab es noch die zwei letzte Buchwoche, Aprikosen, Feigen, Walnussstange, wird auch immer mal wieder backen und die Schokostreusel-Tartlets, Schoko pur. Genau, das waren dann die letzte zwei Buchwochen. Mhm. Dann hatte man wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle, Christian Philips. Hören wir vielleicht auch mal ganz kurz rein, was er uns so alles erzählt hat.
Unser Spektrum ist fast ein bisschen zu groß, muss ich ehrlich gestehen. Man tut sich schwer, was rauszutun. an Produktpalette. Aber ich finde, es gibt halt auch einfach so viele geile Sachen, die ich unbedingt anbieten möchte, weil Aufstriche waren früher in Konditorei-Klassiker, das gab's einfach in guten Konditoreien, das ist aber irgendwie komplett weggefallen, weil sich keiner mehr die Arbeit machen möchte. Müsli verkaufen wir wahnsinnig viel. Da habe ich einfach versucht, mal zu überlegen, was hast du denn im Haus, wo du was draus machen kannst, ohne großen Aufwand. Und Getreide ist immer da. Und das dann eben ein bisschen schick zu verpacken und zu verkaufen, das hat toll funktioniert. Und irgendwie tun viele Dinge, die wir anstoßen, dann auch, ja, zahlen sich dann irgendwie auch aus, weil sie funktionieren, weil sie laufen. Und dann tut man sich schwer, das wegzulassen oder weniger zu machen. Nachdem wir uns, wie vorhin besprochen, verschiedene Betriebe angeguckt haben, die dann nichts für uns waren, habe ich irgendwann die Lust verloren, weiterzusuchen. Papa hat nicht aufgehört, hat weitergeguckt und dann hat er irgendwann einen Betrieb in Waldmünchen gefunden und auch noch einen anderen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich will nicht mehr. Also für den jetzigen Augenblick habe ich keine Lust mehr weiterzusuchen, weil es war sehr ernüchternd und irgendwo auch enttäuschend, dass man da keine Möglichkeit hat, einen Betrieb zu finden, der sich ja lohnt, übernommen zu werden. Und nach ein paar Tagen bin ich dann zum Papa gegangen und habe gesagt, Mensch, du komm, lass uns da noch hinfahren, das ist jetzt auch nicht mehr schlimm, ob es jetzt dann 14 sind, die nix sind, oder nur 12. Das macht keinen Unterschied mehr und lass uns hinfahren. Weil ich habe gesehen, er war doch sehr interessiert und hatte ein gutes Gefühl. Und dann sind wir losgefahren, erst noch einen anderen Betrieb angeschaut, der auch wiederum nicht so gut war. Und dann waren wir irgendwie so um 17:45 abends in Waldmünchen. Da ist auch ein Café mit dabei. Haben so von außen reingeschaut und haben zwei ältere Herrschaften dort sitzen sehen, wo wir dann gemeint haben, das könnten vielleicht die Chefs sein. Und es war nicht viel nach 6, es war kurz vor 6. Weil wir sind dann nämlich noch ins Lokal rein und haben vorher im Auto gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal die Toiletten an. Wenn die im Café gut sind, dann ist das ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen wohlmöglich gut dasteht. Ne? Also wenn die Toiletten schon mal passen, dann passt der Rest meistens auch.
Super Story mit der Betriebsübernahme, oder? Also wie es mal von Rheinland-Pfalz über Hesse nach Waldmünchen kommt, also ganz schön rumkomme und auch spannend, wie man so einfach am Ball bleiben kann als gesamte Familie. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie da so die ganze Familie dahinter steht.
Wirklich cool. Man hat ja wahnsinnig viel, das ist ja irre. Also mir wäre das, ich hätte durchdrehen. Mir macht ja auch viel, aber was die machen mit Praline, will ich jetzt noch anfangen, und Schokolade und Marmelade und Eis und ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Ich lieb sein T-Shirt, das er uns mitgebracht hat. Das hat eine geile Qualität und das ist sehr oft an.
Richtig bequem, ja. Das ist cool, man, jetzt von alle möglichen Bäckereien haben wir T-Shirts,
gell? Ich sau daheim nur noch in Bäckerei-T-Shirts rum, das ist echt der Wahnsinn.
Von mir hast du noch keins, oder?
Ja, du hast ja nur die Polo-Shirts, oder?
Nee, aber T-Shirts, aber die sind nicht so cool. Ja. Muss ich mir halt mal andere machen.
Müssen wir mal drüber reden.
Dann kam ein großer Wunsch von dir, die große Blunderfolge. Das wolltest ja du immer ganz lang. Was mir da noch in Erinnerung ist, Blunder kommt von Bludern. Ja. Also das von Aufbludern. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Und mir noch gerätselt, ob das überhaupt stimmt.
Ja, aber Blunder ist einfach auch ein riesiges Gebäck, finde ich. Das kann man immer essen und ist einfach cool.
Du hast immer noch keinen Blunder von deinem Vater mitgebracht.
Ja, ich ändere mal im neuen Jahr. Gute Vorsatz fürs neue Jahr.
Dann waren wir live auf dem Backofenfest. Das war natürlich eine besondere Folge. Da müssen wir definitiv ein paar Sequenzen hier kurz reinspielen.
Das war einfach nur cool. Das war echt eine coole Erfahrung. Das war super. Und deshalb hören wir da direkt mal rein.
Starten wir mit unserem ersten Interview, würde ich sagen. Und zwar vom Manne. Der Manne haben wir getroffen an einem Holzofen-Nachbau an der Mühle. Also wo eine alte Mühle aufgebaut wurde, haben sie nebendran so einen Blotsbackofen in Originalbauweise nachgebaut. Und als wir da hingelaufen sind, hat der Manni gerade frisch eingeheizt. Also es hat schönes Feuer hat geprasselt im Backofen.
Das hört man auch in dem Interview, wie es im Hintergrund knistert. Also alle, die das jetzt gleich hören, im Hintergrund schön zuhören.
Die Motions.
Ja.
Und er hat richtig leckere Blots und so vor sich schon stehen gehabt. Und und dann sind wir auf der Manni zu und jetzt hören wir mal rein, was er uns für Frage beantwortet hat, oder?
Interview ab.
Wir sind an der nächsten Station und es gibt hier nicht nur das Blotsbackhaus und das Backhaus mit Brot und Kuchen, sondern nochmal eins. Und hier steht der Manne gerade vor dem Backhaus und es raucht und qualmt raus. Du hast gerade frisch eingeschürt, oder?
Also ich habe das erste Mal heute Morgen um 7:30 gefeiert, mache dann nach 3 Stunden erste Blots rein. Und jetzt haben wir ungefähr 40 rausbacken. Jetzt brauchen wir einfach wieder neue Hitze.
Das heißt, du hast einmal eingeschüttet und 40 von deinen großen Blots hast du jetzt backen können. Wie lange backen die? Am Anfang ganz kurz und dann wird es immer länger, oder?
Am Anfang die Salze hier, also ein Zwiebelblot sind dünne und dann mit der Zeit kann man ein Zwetschge oder ein Äpfel rein tun. Die dauern halt, weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das geht ein wenig nach Gefühl. Weiß nicht, der Zwetschge 20 Minuten mindestens. Ja.
Also die kommen dann aber erst später, wenn die erste große Hitze weg ist. Wie lange dauert das jetzt, bis das Feuer wieder runterbrennt ist, dass du wieder backen kannst?
Also es ist 10 nach 1, ich denke mal, also mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde besser, ja. Okay.
Wie lange machst du das schon, dass du hier ehrenamtlich im Museum backst?
Das haben wir gestern gerätselt, es sind auf jeden Fall über 10 Jahre, ich kann es auch nicht genau sagen und es kommt immer drauf an, also im Backofen fest immer. Unterm Jahr kommt auch drauf an, ob das Museum fragt, wenn sie Bedarf und das geht oft auch kurzfristig. Also sag ich mal 4 bis 5 Mal im Jahr im Schnitt.
Und was bist du im echten Leben?
Banker.
Also der Bäcker mit N. Wie alt ist das Backhaus? Weißt du das, wo du da drin backst?
Nee, also genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es neu aufgebaut worden ist. Ob das ursprünglich oder das ursprüngliche Backhaus ist, wo auch zur Mühle gekehrt hat, muss ich passen. Ich kenne diejenigen, die es aufgebaut haben, aber ich glaube, die haben das nicht so 1:1 übernommen. Meines Wissens war das ursprünglich ein bisschen kleiner.
Und wie viel Blots hast du heute Abend backen, wenn du Feierabend hast?
70, 80 ungefähr. Schätze mal, nach der Zeit im Stand mehr jetzt noch drin. Da ich für 25 und noch sehen wir mal, wie die Resonanz jetzt ist heute Nachmittag, muss man ein wenig vorsichtig kalkulieren. Ich weiß nicht, was das Wetter macht heute, wann die Leute noch kommen oder ob sie wieder heimgehen. Also lieber gesagt, ein wenig Gas raus und da ich gemacht ist gleich.
Und kannst du selber noch bloß sehen oder hängt das schon zum Hals raus?
Was frühstück ich heute, war die Frage. Ich habe noch ein Roggenweckli daheim gehabt, das war dann das einzige. Blots dahin, geht mir fast so. Augucken sieht lecker aus, aber nee, da waren wir dann heute Morgen. Rosinenschneckli von gestern doch lieber.
Das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank, dass du so spontan unsere Frage beantwortet hast. Und heute bist du jetzt hier aber der Blotsbäcker. Was backst du heute?
Blots.
Was für welche?
Süße, saure und die Schwiegermutter.
Also das gefällt mir schon mal gut. Also es riecht wunderbar, es riecht fantastisch. Wie viel? Jetzt müssen wir gucken, gell? Also, Break.
Ja, war auf jeden Fall cool. Also es war echt ein cooler Sonntag. Das war Ende September. War cool. Also war echt ein schöner Tag, war aufregend, war spannend und ich finde die Folge einfach auch mal was Neues und was anderes.
Und ich kam mir halt echt so vor wie vom ARD Morgenmagazin so.
Ja, voll, der rasende Reporter, Carla Kolumna und der Tonmann hinterher. Ja, dann ging es weiter mit Bäckerbegriffe. Lang auch angekündigt und dann haben wir es endlich gemacht. Und das war echt cool, weil jetzt weiß auch jeder, was ein Streichkärtle ist.
Richtig, das war der wichtigste Begriff.
Auf jeden Fall, ja.
Dann fand ich ein sehr spannender Gast, die Heike Max, weil sie hat so unheimlich viel, mit moderne so Ernährungsmythe einfach aufgeräumt. Das fand ich so cool, was sie zum Beispiel gesagt hat aus dem Thema Essbiografie oder mit dem Tellermodell. Also wen das noch genauer interessiert, der muss die Folge unbedingt anhören. Genau, aber wir können hier auf jeden Fall noch mal geschwind, neu switchen.
Auf jeden Fall.
Film ab. Und was sind dann die Ursachen dafür, dass es eben so, wie du eingangs gesagt hast, trotzdem die Leute immer mehr werden, die es nicht vertragen?
Ich denke, da ist euer Handwerk mit dran schuld. Einfach die Teigführung. Also da könnt ihr sicherlich als Fachleute mehr dazu sagen, aber es hängt und fällt an der Teigführung. Also da sind Food Maps drin, das sind Stoffe, die dann Schwierigkeiten machen bei uns im Magen-Darm-Trakt, wo anfangen zu blähen und so weiter. Und da, wenn ich keine lange Teigführung habe, habe ich nach einer Stunde die höchsten Food Map-Anteile im Teig. Und nach 4-5 Stunden ein ganz geringer Teil nur. Und dadurch habe ich auch eine bessere Verträglichkeit.
Ja, und dann ging es natürlich komplett ohne Ernährungsberater weiter, kam der Zwiebelkuchen.
Voll passend, gell, sehe ich jetzt auch gerade nach dem Ernährungsberater.
Das passt hervorragend.
Das Coole finde ich ja, bei unserem Zwiebelkuchen fällt mir immer ein, dass wir haben ein Backmittelfirmenvertreter, von dem wir gar kein Kunde sind, der aber immer mal wieder reinkommt und erzählt, was sie so Neues haben und ein bisschen Werbung macht und versucht uns zu akquirieren. Ist ja sein Job. Und der erzählt mir immer, dass er letztes Jahr zum ersten Mal unseren Zwiebelkuchen gegessen hat oder mitgenommen hat, nachdem ich ihn dann ja gesagt habe, dass ich nichts bei ihm kaufe. Und dann ist er weggefahren von Untermünchheim und vorne an der Brücke, wo es Untermünchheim rausgeht, ist er umdreht, weil er hat in der Zwiebelkuchen reinbissen, ist zurückgekommen und hat nochmal zwei Stück gekauft und sagt, also darf er nicht laut sagen, ich sage auch nicht, von welcher Firma er ist, dass es der beste Zwiebelkuchen ist, den er je gegessen hat. Und ein anderer Hörer hat mir neulich eine Sprachnachricht geschickt. Und der ist von weiters weg und hat gesagt, boah, bei uns gibt's keine Bäckerei, die so einen richtig leckeren Zwiebelkuchen macht. Und jetzt macht ihr hier so eine Zwiebelkuchen-Folge und ich habe jetzt voll Lust auf Zwiebelkuchen. Und die Untermünchheim Schwäbisch Haller, die können so froh sein, dass es euch gibt. Genau, das hat mich auch, fand ich auch ganz witzig. Ist mir da noch in Erinnerung zu dem Thema.
Ja, aber Zwiebelkuchen ist halt auch echt gefährlich. Ja, jetzt haben wir hier Ende Dezember und mir redet hier von Zwiebelkuchen und ich habe voll Bock drauf.
Ja, dann musst du einbacken.
Ja, muss ich echt machen, ja. Ja, das war ja hier in Low-Carb-Zeit, in der düstere Zeit des Jahres.
Bitter.
Ja, das waren
gar kein Gäste dieses Jahr, oder
was? Ja, doch, einen von dir.
Okay.
Da habe ich eine Ausnahme gemacht.
Habe ich mitgebracht.
Ja, genau. Genau. Deshalb, das war das dunkle Kapitel des Jahres.
Dann ging es direkt weiter mit dem Schwäbischen Schnitzbrot. Also man merkt, wir kommen schon langsam Richtung Weihnachten. Schnitzbrot, Schwäbische Schnitzbrot, Klassiker. Mega, ich lieb's. Und dann der 11.11. Ja. Für dich als Faschingsmensch natürlich ein Riesenthema.
Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Hier nochmal kräftiges Blutsalat. Und weiter geht's. Danach kam die Oberbrecherfolge. Frank Silvanus auf dem Gast, als Gast auf dem Ofenbänkle. Als Ofenbänkle auf dem Gast. Das ging richtig unter die Haut. Ja.
Für viele Hörer die Folge dieses Jahr.
Absolut, absolut.
War ja auch noch unsere Geburtstagsfolge.
Ja, genau.
Hier müssen wir definitiv mal 2 bis 3 Sequenzen einschneiden. Ja.
Also wir müssen ja mal vielleicht sagen, dass die meisten Roggen weg ja eigentlich gefälscht sind. Das ist ja kein richtiger Roggen weg.
Laut Leitsätze muss ja sowieso nur 50% drin sein.
Ja, ich gehe jetzt nicht von den richtig, offiziell aufgestellten Leitsätzen aus, sondern von dem, was ich für mich denke. Und ein Roggen weg wird für mich herrschen 100% Roggenmehl. Dann ist es ein Roggen weg. Für mich.
Ja.
Ich wüsste nicht, ob den einer will. Ich denke, was am Anfang viel der Fall war und auch immer noch der Fall ist, wenn Neukunden kommen, ist, dass wir oftmals Dinge erklären müssen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das so? Die Zeit nehmen wir uns auch, weil das einfach wichtig ist. Das gehört auch mit zu dem Konzept dazu, Zeit zu haben. Also wir holen es für den Kunden, der gerade vor der Theke steht, die Zeit, die er braucht. Die anderen müssen dann halt eben eventuell nur gegebenenfalls ein bisschen länger warten. Aber das ist das gute Recht von dem Kunden, auch Fragen zu stellen.
Nee, also wirklich, wer die Folge noch nicht gehört hat, muss sie sich auf jeden Fall anhören.
Und was ja so cool war beim Frank, da hat man nach der Folge gedacht, oder kurz vor Ende der Folge, wow, das wird eine richtig coole Folge. Und dann sagst du noch so am Schluss, er kann jetzt noch einen raushauen zum Schluss, wie immer, jeder Gast hat das letzte Wort. Und er haut da so ein Statement raus zum Thema Scheitern. Also Hammer.
Scheitern ist völlig okay, Scheitern ist völlig normal, egal in welchen Bereichen. Weil es gehört dazu, wenn man irgendwas machen will und irgendwas versucht, kann man damit scheitern. Und scheitern ist nichts Schlimmes. Scheitern ist nur eine Lehre, dass das, wie und was ich gemacht habe, nicht funktioniert hat. Also probiert beim nächsten Mal anders. Ganz einfach, mehr ist es nicht. Und da soll man sich vielleicht nicht immer so von der Gesellschaft inschüchtern lassen, die denkt, das besser zu wissen. Scheitern, scheiß drauf, neu machen. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Das war mir wirklich eine Freude. Hat Spaß gemacht.
Gänsehaut pur, Gänsehaut pur. Und jetzt momentan hat er ja so einen geilen Film gemacht. Und der kommt jetzt, glaube ich, in 2 Tagen. Morgen kommt er raus. Und der hat ihn jetzt gerade immer so anteasert. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ich bin so gespannt, wenn der ganze Film rauskommt. Also Opa Nickels Backstube, auf jeden Fall Folge. Hammer. Ja.
Also es ist Emotion pur. Ich würde sagen, ich bin eine komplette Gans, wenn ich die Sequenz angucke. Ja. Also er hat auch so eine krasse Art zu erzählen, die einen einfach fesselt.
Ja.
Und ich feiere es voll, dass wir uns kennengelernt haben und dass er hier wirklich weit gereisteste. Also er kommt am weitesten her, bis jetzt von alle Gäste, denke ich mal, vielleicht zusammen mit Christian Philips. Ja, hat mich echt gefreut. Wir sind immer noch im Austausch, wir schreiben uns ab und zu, beziehungsweise schicken auch mal Sprachnachrichten. Ein richtiges Highlight dieses Jahr, definitiv.
Ja, cool, dann ging es weiter. Haben wir meinem liebsten Weihnachtsgebäck, ich wundere mich heute noch. Haben wir eine ganze Folge gewidmet, aber das war eine schöne Folge. Einfach mal so ein bisschen über Gewürzschnitte und Kokosmakrone. Da haben wir auch zwei Rezepte zur Verfügung gestellt, die in der Shownote stehen. Also wer da noch Bock drauf hat, jetzt einen Tag vor Heiligabend, der kann jetzt nochmal richtig in die Shownotes gucken und da noch richtig Vollgas
voll geben
und losbagge.
Dann unser letzter Gast für dieses Jahr, ein toller Kollege, mit dem ich sehr viel verbindet. Er hat seine Ausbildung in dem Betrieb gemacht, wo ich jetzt übernommen habe. Ich habe mein erstes Schulpraktikum bei ihm gemacht. Sein Sohn macht jetzt seine Ausbildung bei mir. Als Kind habe ich seine Backware hoch und runter gegessen. Uli Tauberschmidt, sehr, sehr beeindruckender Kollege, tolles Interview. Auch er war sehr nervös, was man nicht merkt in der Folge, und hat uns Rede und Antwort gestanden, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dann dein großer Auftritt, die erste Folge, wo ich viel gelernt habe, zum Thema Foodfoto.
Ja, da habe ich mal richtig einen raushauen dürfen. Ich habe teilweise echt gefühlt, als würde ich einen Monolog führen. Du hast sehr schön zugehört. Ich fand, es war echt schön.
Gab es Feedback
für dich? Ja, doch schon. Ja, mhm. Ja. Wahrscheinlich jeder Fotograf hat die Hände im Kopf zum Schneiden. Nee, aber
für mich immer noch prägend, dass man Gelatine für den Glanz bei Fleisch-Food-Fotos verwendet. Mhm. Unglaublich.
Krass, oder? Ja. Nee, war eine schöne Folge, war eine coole Folge, und da sind wir auch mal so richtig abgeschweift. So mal eine Stunde 15 oder so war das, also echt cool. Ja, und dann letzte Woche die große Weihnachts- und Silvestergebäck-Folge. Da haben wir uns den Neujahrsringle gewidmet.
Ja, genau. Ja. Das klassische Hohenloher Silvester Neujahrsgebäck, die Neujahrsringle. Das war 2021 im Podcast im Schnelldurchlauf. Mhm. Für mich, wenn ich mir ein Highlight raussuche, müsste, ja, Frank Silvanus natürlich ganz vorne dabei. Aber ich glaube, die Mischung ist das. Das habe ich ja schon eingangs gesagt, was, glaube ich, den Podcast dieses Jahr ausgemacht hat. David, was war sonst für dich in 2021 prägend?
Du, 2021 war für mich tatsächlich echt ein schönes Jahr. Ich bin umgezogen. Ich habe mit meiner Familie in ein wunderschönes altes Bauernhaus. Ich habe mein Pizza-Game revolutioniert. Ich konnte dich und deine Familie mit geiler Pizza bebacken. Auch für mich war es geschäftlich wie privat, war es einfach ein schönes, tolles Jahr. Ich habe dieses Jahr so richtig gespürt, wie ich irgendwie angekommen bin, so in viele Sachen, in viele Punkte, und das war für mich echt schön. Das war wirklich toll. Ich liebe das Projekt Podcast nach wie vor noch. Ich finde es wunderschön und ich freue mich immer drauf, das mit dir zu machen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du mit mir dieses Abenteuer machst. Nee, also von dem her war für mich 2021 wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr.
Jetzt wird man eigentlich aufhören, weil das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort.
Ach ja, übrigens, wir hören jetzt auf, das war's. Nein. Was war für dich 2021? War ja echt viel los bei dir.
2021 war viel los, das stimmt, genau. Wir hatten den Online-Shop an der Stadt gebracht, wir haben die Bestell-App installiert, wir haben ein Buch geschrieben, das hat der eine oder andere vielleicht schon mitgekriegt, ich habe die Fortbildung zum Brotsommelier absolviert und beendet. Ich habe der Marktkicker gewonnen. Ich habe meine Hobby-Backstube eingerichtet. Und ich habe dieses Abenteuer hier mit dir, Podcast, komplett durchgezogen, das ganze Jahr, außer die Sommerpause. Deswegen auch an dich, David, meinen herzlichen Dank, weil mir macht es auch nach wie vor mega, mega Spaß. Ich glaube, wir bringen das nächste Jahr auf ein neues Level mit unseren Genussabende. Schön ergänzend zum Podcast. Hier auch nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist auch mal wert, mal von weiters weg herzukommen, die wunderschöne Stadt Schwäbisch Hall anzugucken. Ein entspannter Abend bei uns im schönsten Backstube-Café an der B19 zu verbringen, David und mir ein bisschen zu lauschen. Genau, das war, also 2021 war Wahnsinn. Das war, ich hatte privat ja auch noch viele positive Projekte, und für mich überwiegt am Ende dieses Jahres Dankbarkeit. Dankbarkeit für viele tolle Projekte, für 3 gesunde, tolle Kinder, für tolle Mitarbeiter, für eine tolle Bäckerei, für einen tollen Podcast und für ein tolles Buch. Also für mich war es eins der prägendsten Jahre bis jetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Cool. Und ich habe meine Liebe für Buttercreme entdeckt.
Ja, nachdem, das müssen wir noch auflösen, ja, genau.
Der Ingmar hat ja letzte Woche schon angeteasert, dass er mir hier Granatsplitter und eine Schokobanane mitbringt mit Buttercreme. Und okay, das ist schon verdammt gut. Also ich muss es vielleicht zurückziehen von letzter Woche. Das ist schon echt lecker.
Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sich auf eine Sahnetorte freut und dann kommt Buttercreme, das nicht so mega ist. Aber ich wollte damit nur sagen, es gibt auch, also ich war auch nie ein Buttercreme-Fan, bis ich selber mal ein richtig gutes Rezept gefunden habe. Wie es mit allem so ist, haben wir ja vorher schon diskutiert. Genau, das kann auch gut schmecken.
Okay, ja, cool. Geil. 22 wollen wir noch schön einen kleinen Ausblick geben. Auf was freust du dich in 22?
Ich freue mich mega auf die Genussabende mit dir und mit anderen Partnern. Da bin ich echt, also habe ich echt richtig, richtig Bock drauf. Übrigens, witzigerweise war neulich, fällt mir jetzt gerade ein, war eine junge Dame von der Landjugend bei uns im Laden und hat gemeint, sie will eine Abendveranstaltung mit mir machen, weil sie hat das Gefühl, ich sei ein cooler Typ. Also so was Ähnliches im Genussabend, das hat mir ja dann meine Verkäuferin oder meine Mitarbeiterin erzählt.
Das Gefühl täuscht.
Ich habe dann auch gesagt, hast du nicht gesagt, dass sie sich da gewaltig irrt? Nee, Spaß beiseite. Also sowas macht mir natürlich Spaß, weil da habe ich Bock drauf. Wenn dann auch noch Anfrage kommen, dann mache ich sehr gerne. Da freue ich mich drauf. Das darf auch gern mehr werden. Ich freue mich auf meine Genusskolumne im Haller Tagblatt. Ich habe tatsächlich die erste Kolumne immer noch nicht geschrieben, weil da brauche ich echt ein bisschen Muse. Und ich freue mich drauf, dass mir montags Zuma hat. Nicht, weil ich keine Lust habe zu schaffen, sondern weil ich Lust habe auf richtig gute Qualität, aber auch auf gute Lebensqualität, auf Work-Life-Balance, auf Zeit für meine Kinder und viel Podcast-Folge. Und ansonsten keine größeren Projekte, auch wenn du mir es vielleicht nicht glaubst, aber Montagszug, Genussabende und die Kolumne sind eigentlich meine Projekte für 2022, wenn nichts dazwischen kommt.
Mir redet im Juli nochmal drüber, wenn du dann dein zweites Buch schreibst oder so.
Ja. Nee, es ist wirklich geplant, dass nichts anderes, Größeres dazukommt. Und ich freue mich tatsächlich jetzt auch mal mega auf die 10 Tage Urlaub im Januar. Weil ich habe festgestellt, der Sommerurlaub ging für die Facharbeit zum Brotsommelier drauf. Der Winterurlaub letztes Jahr ging fürs Backbuch drauf. Der Sommerurlaub davor auch schon relativ viel fürs Backbuch. Und der Winterurlaub davor ist unser Ofen eingebaut worden. Also es ist Zeit, einfach mal durchzuschnaufen und
zu genießen, ja.
Und zu genießen. Aber das hat mit Genuss zu tun, ganz genau. Und einfach mal wieder ein bisschen durchschnaufen.
Das ist auch wirklich was, worauf ich mich jetzt wirklich freue. Jetzt ab morgen eigentlich dann wirklich einfach nur 10 Tage mal durchzurelaxen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Bisschen reflektieren, so in den Tag reinleben, zu backen. Ich freue mich wirklich einfach daheim, unterschiedliche Dinge zu backen und auszuprobieren und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Toll, schön. Und ich muss noch sagen, ich freue mich generell einfach auf 22, weil 22 ist ja meine absolute Lieblingszahl. Hat nichts damit zu tun, dass ich da Geburtstag, doch schon auch. Aber 22 ist doch, also die 2 an sich ist doch eine wahnsinnig harmonische Zahl. Weißt du, von der Form her, von der Formgebung her, jetzt kommt der Designer raus hier, Kreative, ja?
Ja. Wenn man das so sehen will.
Ja, und jetzt die nämlich noch 2-mal hintereinander. Ist Hammer, oder? Ist wunderschön.
Ja, 3-mal dann praktisch, 2022.
Ja, Hammer, oder? Also das wird mein Jahr. Ich gebe es da hier Schrift und Siegel, das wird mein Jahr. Also nee, 22, ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich, das Abenteuer-Podcast weiterzumachen. Ich glaube, wenn wir den kleinen Ausblick geben, dafür haben wir nächstes Jahr wirklich coole Sachen auf der Uhr. Das wird mit Sicherheit auch ein wunderschönes Jahr.
Absolut.
Mal gucken, ob wir überhaupt die haben.
Ah, gut, wenn uns das Thema ausgeht, machen wir halt Genussreise.
Genau, dann machen wir Genussreise und ja, uns wird es nicht langweilig.
Glaube ich auch nicht.
Vielen Dank an alle Hörer, die sich wirklich jede Woche unser Gelaber anhören. Es macht echt viel Spaß mit euch. Es macht wahnsinnig viel Spaß, Teil der Community zu sein, die uns auch Feedback gibt und die uns da Themenvorschläge gibt. Wir sind immer wieder überwältigt von dem wahnsinnig tollen Feedback. Das gibt uns echt viel Kraft, hier weiterzumachen und gibt uns auch echt einen Ansporn und wir beide haben Bock und ich hoffe, ihr auch.
Ja, und das muss ich tatsächlich sagen, auch Podcast machen oder auch dann die Genussabende und so, das sind so Sachen, die kosten mich gar nicht viel, nicht viel Energie, hört jetzt blöd an, aber weil das beflügelt so, das macht so Laune, einfach das zu machen, einfach zu labern über das, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen, auf der Seele brennt, nach außen zu tragen. Und das gibt unheimlich viel Energie. Also das ist nicht die Sache, die mir Energie raubt, sondern das macht mega Laune. Und da freue ich mich drauf, wenn das mehr wird, durch unsere Abende und durch dies und das.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten, eine richtig schöne, besinnliche, ruhige Zeit. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann am 13. Januar wieder. wie verabschiede ich mich sonst? Bis nächste Woche.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr und tschüss.